Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge Piraten der Lehre. Die Radiosendung auf Radio 10, 5, 5 und noch eine 5. Mein Name ist wie immer Lenny Willowood und bevor ich das Thema nenne, könnt ihr an dieser Sendung teilnehmen. Ihr könnt mir Steine an den Kopf werfen oder in die Wohnung, wenn ihr aus Berlin kommt. Oder auf Mr. Willowood auf Twitter schreiben oder Willowood Music auf Facebook. Genug der Werbung, genau. Heute ist das Thema, verändern wir die Welt. Wir impliziert ja eigentlich schon, dass man mehrere Leute hat. Und dementsprechend habe ich mir einen fulminanten Gast eingeladen, der jetzt nicht reden darf, bis ich diese Ankündigung am Anfang gemacht habe und natürlich auch nicht lachen darf. Und um das Ganze zu toppen, habe ich mir von diesem Gast den Lebenspartner besorgt und mir einfach mal eine Beschreibung geben lassen, wie ich das Ganze anteasere. Ich zitiere nur. Die Person, die gleich kommt, heißt Selina und sie versucht die Lehrerausbildung und sie versucht, viel zu verändern mit Kreidestaub. Sie ist selber Mitglied der Impro-Gruppe Improfabrik und sehr politisch aktiv. Und letzteres war in einem Diskurs, den wir hatten, Grund eigentlich diese Radiosendung mal zu nutzen. Dementsprechend verändern wir die Welt. Hallo Sally.
Hallo.
Okay, das war jetzt sehr fies zugegeben.
Ja, wenn man den Draht zum Partner hat. Na toll.
Ja, man muss nur die Quelle kennen. Was denkst du, wie verändern wir eigentlich die Welt?
Das ist eine mega große Frage.
Was heißt glaub, das überhaupt erstmal? Ja, genau, was würdest du assoziieren? Das kann man jetzt 10.000 Mal definieren.
Genau, ja, ich glaube, ich habe eine eigene Definition. Also, für mich verändere ich die Welt ab dem Zeitpunkt, wo ich mir Gedanken darüber mache, was ich auf der Welt hinterlasse und welche Menschen ich beeinflusse und wie ich sie beeinflusse. Es gibt, glaube ich, ganz viele verschiedene Arten von Veränderungen, ob man nur ganz klein, weil man halt einfach nicht die Zeit oder vielleicht das Geld oder vielleicht das Umfeld oder was auch immer hat, aber halt irgendwie klein versucht, einfach nett zu sein. Das ist, finde ich, so die kleinste Veränderung. Einfach nett zu den Menschen, denen man begegnet. Respektvoll mit den Menschen, denen man begegnet, umzugehen und zu gucken, dass ich möglichst keine Menschen verletze, die mir so tagtäglich über den Weg laufen. Ich glaube, da fängt für mich die tatsächlich kleinste Veränderung der Welt an, weil das ist, glaube ich, etwas, was nicht leider nicht selbstverständlich ist, was es aber sein sollte.
Glaubst du denn, wenn wir das Ganze noch kleiner machen und nicht quasi auf was klar ist, ist, wenn du jemandem, der nichts zu essen hat, ein Brot gibst, dann ist dem geholfen, ne? Das ist auf jeden Fall eine Form von Veränderung. Sei nun, also verändern wir die Welt oder nicht oder wie man auch mal das jetzt definiert. Aber glaubst du an den Schmetterlingseffekt?
Bis zu einem bestimmten Punkt. Also, ich glaube schon, dass, ich glaube es eher umgekehrt. Also, der Schmetterlingseffekt sagt ja eigentlich, dass irgendwie eine kleine Handlung ganze Schneebälle auslösen kann und danach ganz, ganz viel alles verändert ist. Ich glaube, dass das Auslassen einer Handlung ganz viel verändern würde, beziehungsweise, also,
aber auch ja, eine
angenommen, wir bleiben bei diesem, man schenkt jemandem ein Brot, der gerade ganz dringend ein Brot braucht, weil er einfach ganz doll Hunger hat und kein Geld oder was auch immer. Und man, wenn man schenkt, dann ist für den Moment dieser Person geholfen. Garantiert hat man jetzt nicht die Welt verändert, aber für diese Person hat man ganz, ganz große Hilfe getan, vielleicht für den Moment. Wenn man es nicht getan hätte, glaube ich, kann halt ganz viel passieren, was man vielleicht nie rausfinden würde, was wahrscheinlich nicht bei einem ankommt, aber man weiß, wer weiß, vielleicht.
Ich nagel dich mal auf die Frage fest.
Ja.
Wenn ich einem Schmetterling das Fußbein richte, geht in Fukushima der Kernreaktor kaputt?
Nein, das glaube ich nicht.
Okay. Weil meine ursprüngliche Meinung, meine Sicht ist zum Beispiel die, dass der Schmetterlingseffekt Unfug ist. Mhm. So, weil der Mensch, sei es über Wahnvorstellungen, die viele dann Religion nennen, was jedem freisteht, daran zu glauben, was ja auch Gutes hervorbringt, also nicht nur Schlechtes, primär Schlechtes, aber auch mal Gutes,
Deine Meinung?
Ja, historische Fakten. fernab davon, jetzt ist ein anderer Streitpunkt, ja. Ist es genauso wie Religion ein Versuch zu erklären, warum Dinge, die man sich nicht erklären kann, in einem Zusammenhang stehen. Weil man etwas nicht versteht. Es ist der Versuch, etwas zu erklären, weil man es nicht versteht. Das ist ja erstmal die Grundthese von Religion. Und das ist nicht atheistisch oder feindlich gegenüber anderen Religionen, weil ich behaupte mal, dass 99% aller Menschen, die religiös sind, an eine bestimmte Idee glauben. Mhm. Und dementsprechend 99,99999% von Religionen verneinen. Das heißt, die sind primär Atheisten. Ich gehe halt nur einen Schritt weiter, aber das ist ein anderer Punkt. So, aber dementsprechend ist das nicht religionsfeindlich, wenn ich sowas sage. Das ist gut. So, und ich finde halt Schmetterlingseffekt, also daran zu appellieren, dass man, wenn man etwas ganz Kleines tut, dass das ganz viel bewirkt, finde ich schwierig, weil man da auf den Zufall appelliert und sich selber aus der Verantwortung nimmt. Weil ich finde, Veränderung hängt immer mit Verantwortung zusammen. Das ist unabdingbar miteinander verbunden.
Ja, also bin nicht der Meinung, dass man, wenn man oder nicht primär der Meinung, keine Ahnung, dass man durch etwas ganz Kleines, was wirklich irgendwie 10.000 Kilometer weit entfernt ist, irgendwie krass auslösen kann. Aber ich glaube schon daran, dass das kleine Aufmerksamkeiten im Sinne von, halt, wenn man aufmerksam durch die Welt geht und halt guckt, wo kann ich gerade vielleicht mit dem, was ich habe, was meine Ressourcen sind, wo kann ich da vielleicht etwas verändern, dass das schon auch viel bewirken kann, also weil...
Ja, das ist ja was man individuell, das bestreitet, glaube ich, keiner, das bestreitet jeder nicht, der irgendwann mal in einer Beziehung gelebt hat oder in einer Beziehung lebt. So, weil...
Da fängt's an, ja.
Genau. Du gehst nicht nur einmal im Jahr hin und kaufst einen Strauß Rosen und machst dann einen Urlaub quer um die Welt und bringst dich einmal so weit ein, dass du dich vor eine Kugel wirfst und so und das ganz gezielt machst alles und ein Riesentramram und dann ein Jahr lang kümmerst du dich nicht um die Beziehung, sondern du bringst ab und zu mal Blumen mit unter Umständen oder bringst mal deinem Gegenüber irgendwas, was er gerne hat, zum Beispiel irgendwie, was weiß ich, ein Snickers oder so oder irgendwie, keine Ahnung was. Ja. Im Fall von anderen vielleicht auch irgendwie mal eine Packung mit Würstchen, die man dann so aus der Packung naschen kann oder so. Aber erlebnisfrei erfunden.
Krattenwirt vor Augen.
Tja, ich rede nicht von meinen Partnern.
Ich kenne nämlich auch seine Freunde.
Ich rede nicht von meinen Partnern.
Ah ja.
Sehr gut, wir machen eine kurze Lachpause. aber ich denke halt, dass das nicht die Welt verändert, sondern nur die ein Bruchteil des direkt umgebenden Kosmos. Also das, was ich direkt um mich rum habe.
Ja.
So, und es ist alleine logisch zu sagen, dass man sich da einbringt, dass du, wenn du jeden Tag an einem Obdachlosen vorbeigehst, dass du dem irgendwann mal einen Mantel gibst, weil alleine du nicht sehen willst, dass Leid um dich rum ist.
Ja, ist auch was ganz, ich finde, alles, aber, worüber wir reden, hat auch was ganz viel mit Egoismus zu tun.
Ja, ja, natürlich, aber das verändert, es geht immer um, es ist genau, ich baue hier die Show der Analogien. Es ist wie beim Anspruch an Kunst. So, wenn ich was mache, um der Welt zu helfen, versuche ich primär was für andere zu machen. Und vielleicht, weiß ich nicht, die Verteilung kann man jetzt drüber streiten, aber ich schmeiße mal was in den Raum, damit man versteht, worauf ich hinaus möchte. 60-40. 60% versuche ich, was zu bewegen. Und hintergründig mit 40% Anspruch versuche ich auch, quasi mein eigenes Wohlsein dadurch zu steigern, dass ich zum Beispiel was Gutes getan habe und mich als guten Menschen bestätige. Mhm. Zum Beispiel, da gibt es viele Methodiken irgendwie. Das sieht man ja überall, es schwingt immer irgendwas Egoistisches, Egozentrisches mit. Man macht Kunst, weil man irgendwann auf eine Bühne will und weil man irgendwann auch von anderen geliebt werden will dafür, was man macht. Aber wenn man den richtigen Anspruch an Kunst hat, so zum Beispiel per Definition von Kunst jetzt mal, dann macht man das auch primär, um der Kunst Raum zu geben oder sich selbst zu definieren, was auch immer, aber nicht primär, um von Menschen geliebt zu werden. So. Mhm. Und das ist immer ein natürlicher Reflex, den man eigentlich hat als gesunder Mensch. Und das verändert aber nicht die Welt. Das würde die Welt verändern, wenn es alle tun würden. Aber das ist ja eine persönliche Entscheidung für sich selbst, die Welt für sich in seinem kleinen Umfeld etwas besser zu machen. Das wird aber nicht die Armut in Indien bekämpfen.
Leider nicht.
Und das wird auch auf lange Sicht dazu nicht führen oder das unterstützen, nicht spürbar. Das ist meine Meinung. Und ich bin kein Freund von unüberlegtem Aktivismus zum Beispiel. Ich bin ein großer Freund von etwas komplett durchdenken und sich dann an ein Thema wagen, bevor man an ein Thema rangeht. So, deswegen ist es umso seltsamer, dass ich Impro-Schauspieler geworden bin. Aber diesen kleinen Witz hat eigentlich niemand bis jetzt, ist es jemandem aufgefallen, wie ambivalent mein Leben ist. Und die Frage, die eigentlich immer im Raum steht, wenn man die Welt verändern will, sind wir eigentlich machtlos, die Welt zu verändern, bei der Definition. Weil du hast von Veränderungen geredet, die die Welt besser machen, aber ich behaupte, wenn wir jetzt mal die Welt verändern wollen, wirklich, und Veränderung ist ja was, was alle spüren, dann zumindest alle Teile einer Gesellschaft, dann kann man da als Individuum unter Umständen nichts machen. Das würde ich mal als Frage in den Raum schmeißen.
Also ja, ich gehe da voll mit. Welt verändern und Welt verbessern sind auf jeden Fall zwei verschiedene Dinge. Aber ich würde behaupten, übers Welt verbessern ist natürlich die Idealvorstellung. Und vielleicht läuft es in eine Utopie, klar.
Genau.
Über das Weltverbessern kann man vielleicht irgendwann zum Weltverändern kommen. Machtlos.
Wenn man es jetzt auf die Bühne der Weltveränderung bezieht, ne?
Ich finde es absolut. Also ich glaube, ich bin ein Mensch, der sehr viel darüber nachdenkt, was mein Handeln auslöst und was mein Tun. Und es fängt bei der Ernährung an. Ist man jetzt vegetarisch, vegan oder isst man Fleisch und warum tut man das und warum nicht? Und
könnte ich Stunden mit dir darüber diskutieren, wie egoistisch Vegetarier sind, wenn sie angebrochenes Essen wegwerfen?
Ja, absolut. Da wär ich,
was für Arschlöcher.
Da bin ich bei dir. Das wäre, glaube ich, ein anderes Thema. Ja, was fängt bei sowas an, geht hin zu, was kaufe ich, was konsumiere ich, was löst irgendwie das aus, wenn ich jetzt, ob ich jetzt bei H&M oder keine Ahnung, was für einen normalen Kauf. Ich glaube, da kannst du fast alle in eine Tonne werfen.
Nimm mal den Teufel, Primark.
Ich würde gar nicht Primark über H&M stellen. Das H&M hat nur die Kohle oder investiert in Werbung und ist deswegen ein Stück teuer, aber produzieren tun sie beide
gleich. Das ist eine Märchenlüge. Das ist eine wohlgemerkte Märchenlüge. Weil H&M zwar sehr schlechte Bedingungen hat und auch Kinderarbeit zum Beispiel hat, aber das ist ein anderer Punkt, aber das nur sehr eingeschränkt. Also deswegen gibt es eine Abstufung. Ich finde H&M auch kacke.
Okay, aber trotzdem, ab dem Zeitpunkt, wo man
Primark geht ausschließlich nach Preis. Das ist ein reines wirtschaftlich denkendes Unternehmen und bei H&M, dadurch, dass es eine Marke ist, steht das Image mit drin und die sind verpflichtet, eben nicht jeden Teufelskram zu machen. Es gibt eine einzige Marke auf der Welt, die komplett drauf scheißt, was sie für ein Image hat und einfach denkt, sie kann sich aus allem rauskaufen. Das Nestle. Aber das ist ein anderer Punkt.
Genau, aber das ist, also je mehr man sich irgendwie damit beschäftigt, was dann kommt, genau, also vegetarisch, vegan, was auch immer, dann kommt dazu, dann stehst du im normalen Supermarkt und überlegst, ob du irgendwie, heute keine Lust auf Kochen und holst dir irgendein Knorr-Zeugs und denkst dir, scheiße Nestle, gehst du weiter irgendwie zu den Tütensuppen, Maggi, scheiße Nestle und irgendwie gehst durch, also...
Ein Hoch auf Unilever und ein Hoch darauf, dass Nestle sich so einen drauf runterholt, dass sie Nestle sind und überall Nestle draufschreiben.
Ja, auf jeden Fall. Aber egal, ich komme gerade ein bisschen vom Thema ab. Was ich meine ist, machtlos fühlen, finde ich, geht auf jeden Fall damit einher, wenn man drüber nachdenkt, was das Tun und Handeln bewirkt. Das hat, also ich glaube, das ist auch der Grund, weswegen sehr viele Menschen sehr wenig darüber nachdenken, weil es sehr unbequem ist. Weil es eben mit Machtlosigkeit einhergeht, weil man kommt an einen Punkt, oder so geht es mir, es gibt bestimmt Leute, also es gibt eindeutig auch Leute, die noch noch konsequenter sind als ich, aber es gibt für mich einen Punkt, wo ich sage, ich weiß, das ist jetzt gerade scheiße, dass ich, keine Ahnung, auch wenn es jetzt Secondhand-Schuhe sind, dass ich mir Secondhand-Schuhe gekauft habe, weil wahrscheinlich könnte ich mit irgendwie noch einem anderen Paar Schuhe noch ein paar Wochen, Monate weitermachen. Ich mache damit, keine Ahnung.
Wie heilig will man sein?
Genau,
also ein Mensch ohne Schwächen ist kein Mensch.
Genau, aber das meine ich trotzdem. Also wo zieht man halt da die Grenze? Was ist der Anspruch an sich selbst? Wenn ich mal, keine Ahnung, eine Milch kaufe, die nicht bio ist, was, also...
Der Anspruch an einen selbst ist die eigene Vertretbarkeit der eigenen Energie, die man aufbringen kann.
Genau, genau.
Und die Grenze, die man zieht, darf der eigenen Einschätzung nur entspringen. Und die eigene Einschätzung ist der eigenen Manipulativität geschult. Das heißt, wie viel Kontrolle habe ich über meine eigene manipulative Art mir selbst gegenüber?
Ja.
Und das ist dann eine Frage, die man verknüpft mit dem eigenen Wahrnehmung von Verantwortung. Wo schiebe ich Verantwortung weg und wo nicht? Und wie wichtig ist mir das eigentlich?
Ja.
Weil ansonsten würde man die eigene manipulative Ader, die jeder hat, manche nennen den Schweinehund, aber da hängt noch mehr hinter, hat jeder.
Ja.
Ich muss aber an dieser Stelle abwürgen,
ja,
denn wir sind schon vor der magischen Grenze von 17 Minuten.
Und what?
Ja, genau, so schnell geht das, so schnell geht das. Und wir spielen jetzt Patrice mit Sunshine. Bis gleich. So, und damit herzlich willkommen zurück zu Veränderung. Wie bewirke ich was? Wie verändere ich die Welt? Zusammen mit der lieben Sally. Was mir aufgefallen ist, wir haben darüber geredet, dass man Gutes tut und du bist der Frage so ein bisschen ausgewichen, ob man die Welt dann verändern kann, indem man was irgendwie in seinem Umfeld tut. Und ich habe mich mit der Frage mal in der ganzen Radiosendung auseinandergesetzt. Die kann man im Podcast nachhören, wenn man weiß, wo man die findet. Ich werde keine Werbung dazu machen. Hm. Gebt euch mal Mühe. So, richtig. So, das geht raus an dich, Michael, der das als einziger hört. Nein, wo war ich? Genau, tu Gutes und sprich darüber, habe ich das genannt. Mir ist aufgefallen, dass wenn man die Welt verändern möchte, so für mich zumindest, so war meine Erkenntnis, man im Endeffekt etwas Gutes tun muss, es positiv behaften und dann möglichst viele Menschen darauf ansprechen. Aber nicht in einer erzieherischen Artikulation, sondern auf einer gleichen Ebene.
Das so ist wichtig.
Und ich kann mal ein Beispiel bringen, damit das jetzt nicht so mega theoretisch klingt. Vegetarismus in Deutschland. Es gibt also 8 Millionen Vegetarier. Das sind 10% unserer Gesellschaft. Das bedeutet, der komplette Absatzmarkt von Supermärkten hat sich darauf komplett angepasst und in ganz Deutschland gibt es vegetarische Produkte zu kaufen. Du kannst mittlerweile ohne Probleme innerhalb von nur 10 Jahren Entwicklung in der Gesellschaft kannst du komplett dich vegetarisch ernähren, ohne dass du von irgendwas ausgeschlossen bist. Natürlich gibt es dann immer noch Bereiche in Bayern oder so, wo du dann komisch angeguckt wirst, wenn du neben die Weichwurst dann dein Tofu legst, aber du kannst es und du hast einen Gesprächsöffner.
Ja.
So, und wie ist das passiert? Das ist passiert, indem Leute Angebote gemacht haben für Vegetarismus und eben nicht nur versucht haben, ich glaube nämlich nicht, dass Bilder von Massenfabriken, von abgeschlachteten Hühnern, zum Beispiel von Wiesenhof, im Endeffekt die meisten Menschen dazu gebracht hat, Vegetarier zu werden. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es da es gibt einen renitenten Teil, der sind von diesen Vegetariern vielleicht 20% oder so oder 30% vielleicht auch. Ich kann da jetzt nur abschätzen. Aber nichtsdestotrotz ist es ein kleinerer Teil als die eigentliche Anzahl von Menschen, die einfach nur, ohne das groß zu reflektieren, angenommen haben, weil sie die Möglichkeit gesehen haben.
Ich glaube, also um auf diese Bilder und Videos von Massentierhaltung zurückzukommen, ich glaube, dass tatsächlich... Das ist ein Schritt, aber halt sollte eben nie der erste sein. Also wenn man jetzt mit Leuten spricht, die absolut überzeugte Fleischesser sind, dann sollte man erstmal gucken, okay, warum, woher kommt es irgendwie, wie viel Gewohnheit, wie viel Angst vor Neuem ist da drin und erstmal irgendwie ein Gespräch ganz wichtig auf Augenhöhe, weil nur weil irgendein Mensch Fleisch isst, heißt es ja nicht, dass es ein total schlechter Mensch ist, sondern heißt einfach vielleicht, dass es ein Mensch, der sich noch nie mit der Frage beschäftigt hat, der einfach noch nie irgendwie es reflektiert hat und dann...
Verantwortung heißt aber auch, die Verantwortungslosigkeit von anderen nicht anderen vorzuhalten, sondern die Verantwortungslosigkeit des anderen zu ertragen oder beziehungsweise auf gleicher Höhe und gleicher Ebene zu hinterfragen. Und es gibt keine Institution zum Beispiel, die sich für Tierrechte irgendwie einsetzt, die das tut. Peter behandelt Wiesenhof wie den Teufel.
Ja, das stimmt.
So, und es gibt sicherlich bei Wiesenhof, die Grundidee von Wiesenhof, an ein Tier wie eine Ware ranzugehen, finde ich auch eklig.
Ja.
Trotzdem arbeiten da Menschen, die großgezogen wurden im Glauben, dass das völlig normal ist und dass das völlig legitim ist und erziehen mit dem Geld Familien. So.
Ja. Ja.
Wie arschig kann ich sein, die jetzt einfach zu verteufeln? Das mache ich nur, weil es das für mich einfacher macht. Das ist dieses Nazi-Denken, was in den meisten Köpfen der Menschen drin ist. Ja, genau. Das ist der Untermensch. Der ist der Untermensch, denn der ist mir moralisch unterlegen.
Ja.
So, der ist mir moralisch unterlegen, deswegen bin ich der Herrenmensch. Das ist die scheißgleiche Logik. Und das ist verantwortungslos. Das ist der Kampf für die falsche Sache im Endeffekt. Da bin ich eher auf der Seite des Wiesenhof-Mitarbeiters.
Gut, so weit würde ich nicht gehen.
wenn jetzt so die Marketingabteilung von Peter gegenüber einem Familienvater, der eben eine Abteilung leitet bei Wiesenhof. Da wäre ich eher auf der Seite von Wiesenhof, weil das vielleicht jemand ist, also unter Umständen, ne? Weil das, wenn die jetzt beide gleich arschig sind, dann bin ich auf der Seite von Peter, aber ich finde halt die Herangehensweise grundsätzlich falsch. Und ich finde zum Beispiel, was mich zum Beispiel zum Flexi-Vegetarier gemacht hat, so nenne ich das. Ich kaufe kein Fleisch. Ich kaufe keins. Ich esse immer nur Fleisch, wenn da Fleisch serviert wurde und ich sicher bin, da ist eine Überproduktion gemacht worden oder das kommt sonst weg. Wenn meine Oma zum Beispiel einen leckeres, delikaten Schweinebraten gemacht hat, dann wird die den aufgrund ihrer Demenz immer wieder machen, wenn ich komme. So, das Tier ist tot, das Tier ist da in der Wohnung und meine Oma wird sich nicht beeindrucken lassen und immer wieder Schweinebraten kaufen. In fact hat sie vermutlich eine ganze Tiefkühltruhe mit Schweinehälften. Das klingt mega komisch, aber meine Oma hat 2 Kühltruhen und die sind gefüllt mit allem möglichen Kram. Und die sind riesig, die sind wirklich, da kannst du mich 2-mal längs quasi so reinigen, die sind riesig lang. So, und so, weiß ich nicht, wenn die Bomben fallen. Meine Oma hat alles. So,
aber, ach, meine Mama aber auch.
Ja, yeah, yeah, so, und da, das, dieses Tier wird immer wieder sterben und immer wieder serviert werden von meiner Oma. Und es hat ein Leben geführt, was dem Menschen vermutlich 3 Euro wert war. Mhm. Ein ganzes Leben. Und ich esse es nicht, weil ich mich moralisch überlegen fühlen möchte. Was ist denn das für eine Arroganz? Was ist denn das für eine Arschigkeit? Was ist, wie bescheuert kann man sein? Also, und da habe ich dann auch kein Verständnis und da habe ich dann auch keine Toleranz aus meiner persönlichen Überzeugung. Ich würde es dann jemandem, der das so artikuliert, nicht so entgegenwerfen in der Form. Sondern,
ich finde, ja klar, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist und es ist jetzt Fleisch serviert. Also ich bin mittlerweile auch keine Vegetarierin mehr. Aber ich weiß nicht, als ich es noch war, hätte ich erstmal überlegt, okay, was gibt's jetzt gerade für Alternativen? Muss ich es essen? Oder gibt es vielleicht auch andere Leute, die da irgendwie viel mehr Spaß jetzt gerade dran haben, weil sie eben sich auf Fleisch freuen und Bock drauf haben und kommt es so weg und ich esse dann halt eben, keine Ahnung, die Kartoffeln mit Erbsen, die wieder dazu serviert werden und bin glücklich damit. Das wäre so das Erste, was ich anstreben würde in dem Moment und würde halt einfach kurz sagen, so hey, also natürlich Respekt gegenüberbringen, dass da jetzt irgendwie was gekocht wurde. Das hatte ich, nur gemerkt, das hatte ich in meiner Familie, ich habe ein Patenkind, da kommt die Familie aus Syrien und da gebe ich Nachhilfe und bin halt so Ansprechpartnerin, auch, also waren irgendwie mal im Zirkus und so Zeugs und sie in meinem Atelier. Und da war es, für die ist halt auch natürlich total normal, Fleisch zu kochen und zu machen. Und da habe ich einfach geguckt, dass ich das so früh wie möglich halt mitteile und sage, hey, das ist nicht, weil ich es nicht wertschätze oder weil ich es nicht mag oder weil ich eure Art zu kochen da, was Fleisch angeht, irgendwie eklig finde, sondern es hat einfach damit zu tun, dass ich gerade keine Tiere essen möchte. Dann haben wir kurz abgesteckt, dass das halt eben, dass ich auch keinen Fisch esse und auch kein Hühnchen esse. Das waren extra Sachen. Das war ganz schön, aber das war dann halt klar und dann war das auch in Ordnung. Ich glaube, wenn man nicht in so eine Situation kommen möchte, muss man es kommunizieren. Klar, bei einer dementen Oma, Ausnahmesituation.
Ja, aber die Welt besteht aus Ausnahmesituationen.
Absolut, genau. Also ich würde immer so vorgehen. Und ich hatte, als ich Vegetarierin war, die Situation, dass ich mir fälschlicherweise einen Burger bestellt habe, einen Mozzarella-Burger, wo nichts dabei stand, von wegen Fleisch drauf. Und da war dann ein Fleisch drauf und der wurde zu mir geliefert. Ich war alleine in der Wohnung, abgesehen davon, meine Mitwohnerin ist quasi Veganerin. Und dann dachte ich mir, also wegschmeißen werde ich es jetzt nicht. Und dann habe ich auch den Burger gegessen. So, das ist so eine Situation, absolut, weil, also, das ist ja irgendwie komplett moralisch eine bescheuerte Konsequenz zu sagen, ja, ich esse keine Tiere, weil ich keine Tiere töten möchte und weil ich die Massentierhaltung nicht unterstützen möchte, aber werfe Fleisch weg in die Tonne. Ja,
damit das gequälte Tier nochmal in letzter Instanz nochmal quasi umsonst gequält wird.
Genau, ja. So, das wäre, so war ich wenigstens satt.
Ist ein anderer Punkt, ne? Also ist quasi das Gelebte etwas verändern wollen und den Anspruch haben. Ist die Frage eigentlich, glaubst du, dass man im Großen was verändern kann als Einzelmensch? Dass man jetzt nicht nur im nächsten, das, was man macht, im Kleinen sozusagen die Welt verändert, sondern dass man etwas Großes anstrebt als Einzelperson. Dass sowas erfolgsversprechend ist.
Also,
positiv Beispiel Gandhi, negativ Beispiel Hitler.
Ja, genau, also ja, absolut. Und ich Ja, und da sind wir bei dem Ressourcending, was ich ganz, ganz am Anfang mal angerissen habe. Dass, vielleicht kann ich nicht so viel verändern wie, keine Ahnung, wenn Bill Gates es könnte. So, schon alleine finanziell. Also, ich meine, das, was irgendwie die reichsten, ich weiß gerade nicht die Zahlen, aber die reichsten 3%, 5% oder so könnten quasi die komplette Weltarmut aushebeln und sind dabei selber nicht arm am Ende. Also, das sind so Gedankenspiele
Ich
und
muss
natürlich,
reingrätschen, ich muss
ja.
reingrätschen. Stimmt nicht. Die komplette Weltarmut kannst du nicht beschneiden, es gibt zu viele Menschen für Wohlstand.
Ja, wie gesagt, es ist,
Wir sind,
sie würden halt.
hast du dir mal überlegt, die Welt zu verändern, was das heißt, dass wie viele Menschen 7 Milliarden Menschen sind?
Das sind
Wie,
viele.
kann, kannst, ich kann es nicht begreifen, wie
Nee,
viel das
ich
ist.
kann es auch nicht
So,
begreifen.
ich habe das so vor Publikum gemerkt, ab 2000 Menschen kann ich es nicht mehr unterscheiden.
Nee,
In
ja.
dem Moment, wo es mehr als 2000 wird, ist schon so außerhalb von meiner Vorstellungskraft. Mehr kann ich mir nicht vorstellen, außer dass ich halt diese 2000 addiere in meinem Kopf, aber
Ja.
nicht irgendwie erfassen.
Ja, das sind halt keine, also irgendwie dann nur noch eine Masse, aber
Genau,
keine Menschen.
das ist
Ja,
eine
ja.
Videoleinwand, die ich
Ja,
dann, die
ja.
man bespielt irgendwann. Aber ich frage, weil es gibt so Optionen in unserer Gesellschaft, die suggerieren, dass man damit mehr erreicht. Zum
Was
Beispiel
zu
die
werden?
Politik, indem man in die Politik geht und versucht, die Welt zu verändern, bis dann im Regelfall, zumindest auf europäischem Parkett, die Politik die Vorzüge aufzeigt, die sie nun mal zu bieten hat und dementsprechend für die meisten so delikat ist, dass man von der eigentlichen Idee, weswegen man Politik gemacht hat, abweicht.
Ja.
Aktuellstes Beispiel, ich weiß nicht, kein schönes, aber Frauke Petry wollte da oben es dem Establishment zeigen und erster Tag nach den Wahlen ist Partei austreten, keine Politik mehr machen, stattdessen von den Bezügen leben.
Ja.
So, also die erste Möglichkeit ist ja quasi Politik und das ist ein langer Weg und das ist genauso wie Superstar zu werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass man nach oben kommt, ist nicht so hoch, dass man
Ja.
Bundeskanzler wird oder sowas oder ein
Aber wenn man es halt von
Außenminister.
vornherein ausschließt, dann kann man es halt auch
Na,
gar nicht
natürlich,
abschaffen, ne?
genauso
Das
wie Dieter
ist.
Bohlen sagt, du hast die Chance, Superstar zu werden. So, die gibt's, aber die ist halt
Sehr,
winzig,
sehr gering,
sehr,
ja.
sehr, sehr, sehr gering. Und die andere Option, die das suggeriert, sind Demos. So, Demos sagen, wir müssen nur viele sein, dann bewirkst du auf einmal ganz viel und veränderst etwas. Und ich sehe dem sehr zwiegespalten gegenüber, was
Es gibt
Demos angeht.
historisch gesehen, gibt es auf jeden Fall viele schon Veränderungen, die durch Demos passiert sind.
Welche denn?
Ja, wenn du so ganz, ganz, ganz ursprünglich gehst, wenn man es als Demo bezeichnet, Sturm auf die Bastille.
Das ist keine Demo gewesen. Das war
Teil, naja.
die gefallen uns nicht, wir töten die. Also,
Ja.
demonstrieren heißt, sich
Okay,
positionieren und
gut.
sich verbal Luft
Nee.
verschaffen und nicht, und das ist der Unterschied zu G20 zum Beispiel, zu sagen, ich möchte etwas verändern,
Okay,
hört
nehmen.
mir zu. Ich verleihe dem jetzt Nachdruck, indem ich Präsenz zeige. Und nicht indem ich, die eigentliche Tat war ja die Veränderung der Bastille. Nicht, dass so viele Menschen aufgestanden sind, sondern dass so viele Menschen sich Steine und Sensen genommen haben und im Endeffekt Menschen
Nee,
getötet
es ist
haben.
vielleicht, aber
Das ist
es
keine
ganz.
Demo.
Ja, okay, dann vielleicht ein anderes Beispiel. Was zumindest auf jeden Fall dahin geführt hat: Mauerfall.
Ja, der Deal war ja schon vorher eingetütet. Also, natürlich. Also,
Aber dass überhaupt
die
darüber
Menschen sind,
geredet
die
wurde,
Menschen
dass da
haben sich,
diese
die Menschen,
Fehler.
ja, die Menschen haben sich irgendwann versammelt in der Form von einer Demo, als es nur noch darum ging, tear that wall down. So, du guckst ungläubig.
Ich begebe mich gerade auf dünnes Eis, weil ich nicht, also weil ich dann nur so
Gefährliches Halbwissen,
genau
ich auch,
gefährliches
ich auch.
Halbwissen habe. Aber in meinem Kopf ist abgespeichert, dass es sehr regelmäßige Demos gab, bis es
Genau,
überhaupt
genau.
dazu kam, dass halt irgendwie darüber in der Politik geredet wurde und dann halt eben der Fehler mit, nach meinen
Genau,
Erfahrungen, ist die
der
Mauer
Hintergrund war
geöffnet.
aber, dass diese Demos im Endeffekt einen Wirkungsgrad erzielt haben, nicht wegen der Demos, sondern weil die DDR komplett pleite war und überhaupt keine Unterstützung mehr von Russland bekommen hat, weil die überhaupt auch nicht selbst wirtschaftlich tragbar war in irgendeiner Form. Und weil Russland selber die DDR irgendwo hat abstoßen wollen, auf einer wirtschaftlichen Ebene zumindest, gesagt hat, okay, wir müssen uns finanziell auf uns selber gucken, weil es dort Unruhen gegeben hat. Hm. Und dementsprechend die DDR alleine gelassen hat für einen Zeitraum, ich glaube, von 2 Jahren. Und dementsprechend sich da nicht drum gekümmert hat. Und autoritäre Aufsicht, wie sie in der DDR war, die auf einmal aussetzt, dann werden Leute unruhig. Klar. Hm. Aber ich finde es zumindest schwierig. Ich glaube, diese Veränderung hätte es auch gegeben ohne Demos. Das wäre meine These. Aber darüber können wir gleich weiter reden. Ich muss jetzt leider noch mal kurz beschneiden und ein bisschen Musik spielen. Du hast dir einen weiteren Song gewünscht, nämlich Die Ärzte mit Deine Schuld. Und den hört ihr jetzt da draußen jetzt. So, und damit herzlich willkommen zum letzten Block bei der Radiosendung Piraten der Lehre zusammen mit Sally heute. Mein Name ist immer noch Lenny und es geht um Veränderung. Verändern wir die Welt? Und wir waren gerade bei Demos. Sind die was Gutes, was Schlechtes? Verändern die die Welt? Und ich kann natürlich nicht ganz abstreiten, dass der Mauerfall begünstigt wurde durch Demos. Ja, aber ich wollte es nur mal ein bisschen kontrastieren, dass es eben nicht so einfach war, dass Menschen auf die Straße gegangen sind und dadurch ist die DDR gefallen. Das stimmt
einfach nicht. Nein, das ist so einfach kann man es auch nicht, aber trotzdem, es ist ein Punkt. Und ich glaube überhaupt, weswegen dieses ganze Thema ja Sache ist, wie viel Demos auslösen an Gegenwehr, wenn man gegen etwas demonstriert, was löst es bei denen aus? So war ja dann ursprünglich mal, weswegen ich hier sitze, unsere Diskussion. Ich weiß nicht, vielleicht möchtest du sie nochmal zusammenfassen.
Ich wollte da gleich noch drauf eingehen. Ansonsten machen wir da ein kurzes Semikolon und greifen am Ende den Satz wieder auf. Nämlich, mir ist bei Demos wirklich selber aufgefallen, dass, jetzt habe ich meine Unterlagen geschlossen, das war klug, KLUK. mir ist selber aufgefallen bei Demos, dass sie mich sehr, 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 sehr ambivalent hinterlassen, würde ich das Ganze jetzt nennen. Mhm. Weil der Mensch, das ist ein Teil eines anderen Podcasts, Nämlich, ja, ich mache ganz viele Rückbezüge heute. Ich weiß gar nicht, warum. Wirklich nicht. Der Inhalt war, dass die Menschen egozentrischer werden. Und das ist was, was ich für mich als definitive, als einfach logisch herleiten kann. Da brauche ich kein Bauchgefühl oder ähnliches. Das kann ich mir
erschließen. Okay, das würde ich gerne einmal hören.
Ich versuche, mich kurz zu halten. Ja. Die Menschen sehen durch Unterhaltungsmechanismen immer weniger das Umfeld um sich herum. Mhm. Wenn ich durch, ich kann es ganz einfach unterbrechen, wenn ich früher durch eine Straße gegangen bin und da wäre ein Obdachloser gewesen, hätte mich das allein aufgrund der Neugierde, die das in mir weckt, dass da eine fremde Persönlichkeit in einem ganz anderen Lebensumstand ist, interessiert. Heute renne ich so durch die Straßen, mit dem Handy vorm Gesicht, auf das Handy guckend, während ich Kopfhörer drin habe, die laut Musik spielen, ich nehme mein komplettes Umfeld nicht mehr wahr.
Okay.
Die Mechanismen unserer Gesellschaft bringen uns dazu, dass wir nur noch auf uns selber gucken, indem auch in jedem Endgerät eine Kamera drin ist, die auf uns selber zeigt, indem uns alles suggeriert, es geht nur noch darum, zu konsumieren und auf sich selber zu schauen. Sich selber auch am besten darzustellen auf allen Ebenen. Instagram würde nicht funktionieren, wenn die Welt nicht selbstdarstellerischer würde.
Ja.
So.
Okay. Nee, gehe ich mit. Ich hätte jetzt nur gesagt, dass damals, aber es ist halt eine andere Form von Egoismus. Damals ging es halt, wenn man eben schwierigere Lebensumstände.
Egoismus ist ja ein ganz anderer Punkt. Egozentrik heißt ja nur, ich sehe nur mich selbst.
Mhm.
Und das Problem ist, dass sich Menschen durch moderne Medien zusammenfinden und sich dadurch versammeln, weil sie einen eigenen persönlichen Nachteil haben. Zum Beispiel diese Bundestagswahl war bestimmt davon, in Wahlkampfrunden und Gesprächen, ich habe das wirklich aufmerksam verfolgt, ich habe das auch in den Radiosendern dokumentiert, in Wahlarena zum Beispiel, 3/4 aller Fragen vom Publikum waren immer auf ein Individualschicksal zurechtgeschnitten. Hallo, ich bin Maurer, Beton wird teurer, Was können Sie tun, damit Beton nicht teurer wird für mich?
Ja.
Sondern, dass ich ein gutes Angebot habe. Und es war nicht, es gibt Armut in Deutschland. Ich bin jetzt nicht davon betroffen, aber ich sehe jeden Tag diesen Penner da draußen und wir machen nichts dagegen. Was wollen Sie gegen die Armut in Deutschland machen? Nie Thema. Immer Thema, was können Sie für mich machen? Ist natürlich cooler für einen Politiker, weil er immer sagen kann, Martin Schulz mäßig, ja, natürlich, erzählen Sie mir mehr. Ich kenne die Region, ich helfe Ihnen sehr gerne. Natürlich kenne ich Frankfurt an der Oder. Ich kenne da zum Beispiel den Oberbürgermeister oder sowas. Das
ist aber auch zugeschnitten von den Sendern. Ne?
Natürlich.
Die wollen natürlich persönliche Schicksale.
Natürlich, aber die Menschen durch ihre Egozentrik in der Folge gucken auf sich selbst und haben ihre eigenen Themen. Mhm. Und Beispiel AfD, da haben Menschen einfach persönliche Angst. Ich bin Sozialhilfeempfänger, da kommen jetzt Menschen, die Sozialhilfe bekommen. Das wird wohl dazu führen, dass ich weniger Sozialhilfe bekomme. So, in irgendeiner Form. So, und deswegen hasse ich den jetzt.
Mhm.
So, und ich sammle mich mit anderen zusammen, damit ich für mein persönliches Empfinden mehr Durchschlagskraft bekomme.
Mhm.
Und nicht, ich versuche etwas zu bewegen. Und deswegen sind Demos auf jeden Fall in der modernen Gesellschaft Gift. Weil sie potenzieren, dass Menschen sich selbst darstellen. Weil sie potenzieren, dass Menschen für egozentrische Ideale in den Kampf ziehen, in den verbalen Kampf. So, und das begünstigt sehr viel Schlechtes, meiner Meinung nach. Guck dir die Pegida an. Zum Beispiel, die Pegida ist eine Demo, die erfolgreichste Demo in Deutschland ist seit 20 Jahren. Seit Mauerfall gibt es keine Demo, die so erfolgreich ist wie Pegida.
Ich weiß nicht. Als regelmäßige Demo, weiß ich nicht. Das mag sein, als einmalige Demo auf jeden Fall nicht.
Ja, einmalig gab es größere Events, das stimmt.
Titel, aber G20 etc.
Ja. Sie ist auf jeden Fall aber eine sehr eindrucksvolle, sag ich mal. In negativer Form.
Ja.
So, darüber können wir uns auch streiten, aber sie ist auf jeden Fall sehr erfolgreich und die Menschen, also zumindest für den eigenen Definition von für die eigene Definition von Erfolg. Und ich sehe einfach nicht, dass die Menschen noch genügend auf andere gucken, dass eine Demo wirklich etwas Positives bewirkt.
Also ich finde, ich würde da differenzieren. Pegida-Demos sind Demos, die aus Angst, aus oder ganz viel aus Angst, aus Unwissenheit und so weiter entstanden sind.
Und andere Demos nicht?
Ich finde andere Demos, also es gibt Demos, die nicht, nee. Letztens gab es eine Demo gegen Rassismus im Bundestag. Es war kurz bevor die AfD jetzt in den Bundestag eingezogen ist. Und das war auch keine, also ja klar, durch die Blume eine Anti-AfD-Demo, aber
Weil die
nicht
AfD
explizit.
rassistische
Auch
Aussagen.
lass mich kurz einmal
Okay,
bitte
ja.
zu Ende ausführen, ja.
Ja.
Und auf der Demo ging es ganz viel darum, was eben an negativen gesellschaftlichen Dingen verstärkt wird, wie, naja, größtes Thema also ja, die Situation mit Geflüchteten aus Syrien
Warum ist das überhaupt
und
Thema? Also Thema Nummer eins.
das, fragt das mal die AfD.
Tja.
Ja, also genau, darum ging es halt ganz viel, was sich verändert, dass halt eben jetzt wieder Leute abgeschoben werden nach Afghanistan, dass generell diese Oberrichtlinie, die ja keine Obergrenze ist, aber irgendwie schon,
Die flexible Sinuskurvenlinie.
genau. Also es ging einfach darauf aufmerksam machen, dass wir alle Menschen sind. Also das war ist für mich diese Demo, darauf aufmerksam machen, dass wir alle Menschen sind, egal wo wir leben, und
Das weiß
dass
jeder.
alle traurigerweise scheinbar nicht.
Doch, es geht darum, dass Menschen diese Verantwortung über dieses Wissen wegschieben.
Ja, okay, meinetwegen,
Natürlich wissen die
aber
das.
wir sind alle Menschen und wir haben alle das Recht auf
Klar,
Leben
das
und
weiß, glaube ich, jeder in Deutschland, außer vielleicht wirklich eine geringe Anzahl an Individuen.
Herr Gauland, weiß ich nicht, ob der das
Natürlich weiß der das. Aber der weiß natürlich, dass das ein von. Das Problem ist nicht, dass die meisten Menschen in Deutschland, die rechts sind, glauben, dass sie, das ist ja ein anderer Punkt, aber dass sie glauben, dass wirklich der Mensch mit Migrationshintergrund ein niederträchtiges Wesen ist, sondern die meisten glauben, genau wie im Dritten Reich, dass das eine Notwendigkeit ist, dass man den jetzt schlecht finden muss. Das ist eine
Ist
Not.
das besser?
Ich weiß es nicht, aber
Also.
ich wollte differenzieren, ich wollte das nicht so einfach
Ja,
dastehen
okay.
lassen.
Also, ja, wo es aber bei der Demo für mich darum ging, ist halt zu zeigen, dass wir nach wie vor eigentlich eine Gesellschaft sind, die für Menschlichkeit ist.
Ist das so?
Zumindest versuchen wir es ja, dass
Für
es dazu
Deutschland
kommt.
ist eine. Ich liebe
Ja.
Deutschland und Deutschland hat ein
Da
tolles
ist man auch in der
Grundgesetz.
Blase, glaube ich,
Deutschland hat ein
dann.
tolles Grundgesetz und wenn man sich an das Grundgesetz stringent halten würde, wäre alles toll. Aber gut, scheint man nicht so Bock drauf zu haben. Aber der Hauptanteil, ich glaube, die meisten Menschen in Deutschland sind Idioten. Also ich denke,
Also, ich
dass
finde
ich
schon,
denke,
dass
dass
Deutschland viel macht
ich denke, dass
in
viele ich
politischen
denke, dass das die
unterstützerischen.
Mehrzahl an Menschen in Deutschland doof ist. So. Und damit kann das eine kognitive Unterfunktion einhergehend sein, aus der ich mich gar nicht rausrechne.
Okay.
Aber es kann auch genauso gut eine emotionale Dummheit sein. So, aber der Großteil der Menschen ist degeneriert und doof.
Das
So.
glaube ich nicht.
Doch, das denke ich schon. Und ich erhebe mich da gar nicht drüber. Ich bin auf meinen
Beziehungsweise.
eigenen Ebenen genauso verkrüppelt und genauso doof. Aber ich glaube, dass sich viele Menschen auf der einen Seite größer sehen, als sie sind und eine ganz schlechte Selbstreflexion haben. Und dass dadurch auch viel kaputt geht. Ich würde
Aber
aber.
gleichzeitig ist ja schon in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern viel passiert, gerade was jetzt die Situation mit mit Geflüchteten, mit Flucht und so angeht. Also in Deutschland sind sehr viel mehr als
In,
in
in,
vielen anderen Bereichen, gerade Europas,
ja, in drei Ländern
passiert.
oder, nee, vier.
Ja.
4 Länder. Alle anderen in Europa waren solidarischer als Deutschland, aber so. Ja, also ich weiß nicht, ob man jetzt wirklich alle sagen kann, aber der Großteil auf jeden Fall. Ich würde sagen, dass Italien mit all seinem rassistischen Scheiß, der da in dem Land passiert, viel mehr, was Flüchtlinge angeht, getan hat als Deutschland. In der kompletten, wenn man das nämlich mal differenziert betrachtet und die komplette Flüchtlingskatastrophe sieht und nicht nur die Anzahl an aufgenommenen Individuen. Das ist nämlich auch nochmal was, was nicht
genügend... Okay, was zählst du damit rein?
Die Erstaufnahme zum Beispiel, der Umgang mit Menschen in der Form, die kompletten Flüchtlingsströme, Frontex. Ja, zum Beispiel, die kompletten Flüchtlings... Was denn? Da kannst du ganz viel kritisieren, das ist auch angebracht. Aber trotzdem ist es ja eine Belastung der Gesellschaft. So, das Thema. Und das Thema, was inwieweit sich man sich darauf eingelassen hat und was Flüchtlinge angeht, Unterstützung geleistet hat, sei es Italien oder Griechenland zum Beispiel, das ist jetzt über, wenn du es über 10 Jahre betrachtest, deutlich höher als in Deutschland. In Deutschland ist das einfach nur, weil es gut für den eigenen moralischen Kompass gepasst hat, mal kurz Trend gewesen und jetzt kippt das der Trend wieder. So, und das habe ich in Deutschland gesehen. Und durch diesen Trend hat man kurzzeitig mal mehr aufgenommen als andere. Aber über den längsten Zeitraum von Krisen hat Deutschland immer Deutschland hat selber eine Regel aufgestellt und eingereicht, die dann durchgeführt wurde auf europäischer Ebene, die besagt, dass man eben Erstaufnahme macht als Flüchtling. So, und Deutschland hat einfach, welche Flüchtlinge sollen wir denn eigentlich nehmen dann nach der Regel? Wer soll es denn eigentlich sein? Dänen? Oder Schweden? Wer soll denn flüchten?
Das ist so. Wir können um Europa rumsegeln und dann über die Nordsee.
So. Ich glaube nicht, dass es da eine Tendenz gibt für oder gegen, sondern das ist ein politisches Spielinstrument.
So, nee, deswegen gehe ich mit.
Um nochmal ganz kurz was aufzugreifen, bevor wir hier schon am Ende sind. Ich würde gerne die Demo, die du dich eingesetzt hast, einmal so kurz zusammenfassen und vorlesen, zumindest in seinen Punkten. Ich werde da jetzt nichts ändern von dem, was ich vorlese, sondern so draus vorziehen.
Wenn ich dann noch Zeit habe, was dazu zu sagen, dann ja.
Ja, kurz. In Deutschland sitzt erstmals wieder eine Partei im Bundestag, die einen rechtsradikalen Flügel besitzt.
Falsch.
Ja, da fängt schon an.
Ja, gut, jetzt weiter.
CSU. Ja. Wir müssen aber unterscheiden zwischen der Partei, AfD und ihren Wählern. Ich habe mit mehreren von ihnen gesprochen und eine Liste erstellt, von was sie sich wünschen. Hinter viel Rassismus und Vorurteilen, wie zum Beispiel zu glauben, dass nur die AfD die rechts ist, stecken Probleme, die wir in Deutschland real haben. Es geht um genau die gleichen Probleme, die sie Wähler auch andere Parteien sehen. Das heißt, die Demo ist schon mal gar nicht gegen Rechtsradikalismus, sondern je mehr Unterzeichner, desto höher ist die Chance, dass der Brief bei der Politik auch Aufmerksamkeit bekommen wird. Inhalt. Rente. Höhere Renten, ich lese jetzt vollständig vor und lasse nichts aus. Rente, Doppelpunkt, höhere Renten, Negativzinsen abschaffen, Mütterrente wieder einführen, Rente auch für Hausfrauen, keine Versteuerung der Rente, von Extrarenten sollen keine Krankenkassenbeiträge erhoben werden, Wohnung, mehr bezahlbarer Wohnraum, Gesundheit, mehr Geld für Krankenhaus- und Pflegepersonal, Übernahme von zum Beispiel Brillen- und Zahnreinigung durch die Krankenkasse oder günstige Krankenkassenbeiträge, mehr finanzielle Unterstützung für Menschen, die einen Krankenangehörigen pflegen, Pflegezeit soll für pflegende Angehörige auch eine Rente eingereicht werden, Wirtschaft, Lobbyismus soll abgeschafft werden, keine Steuerverschwendung mehr, keine EEG-Umlagen mehr. Die Netzbetreiber sollen den Strom von den Produzenten zum jeweiligen Marktwert erwerben können. Mehr Geld für Infrastruktur, keine Nullzinspolitik mehr. Das bedeutet mehr Zinsen für Anleger, Bildung, mehr Geld für Schulen und Kitas, mehr bezahlbare Kitaplätze, Hartz-IV-Satz erholen, Nettolohn sinkt bei höheren Angaben, Gleichgewicht wiederherstellen, Alleinerziehende finanziell stärken, Hilfe beim Ausfüllen von Formularen beim Amt. Flüchtlingspolitik, Differenzierung zwischen Asylsuchenden und Migranten, straffällige Flüchtlinge und Migranten nicht abschieben, Fluchtursachen bekämpfen, zum Beispiel mehr Geld für Entwicklungshilfung. So.
Ich finde, also...
Das steht komplett als Forderung. Als Forderung des Umsatzes. Und erste Frage.
Ja?
Wer bezahlt das?
Jetzt kommt die Werbung.
In Konsequenz, wer kann das nur bezahlen?
Du möchtest auf den Steuerzahler hinaus.
Natürlich.
trotzdem ist jeder einzelne Punkt für sich genommen, würde ich unterschreiben.
Klar, aber
so.
Natürlich. Wenn deswegen, du dann für die Konsequenz zum Beispiel 90% weniger Lohn hast.
Was hat das mit dem Lohn zu tun?
Weil der Rest für Steuern drauf geht. Irgendwo musst du finanzieren. Weißt du, was das für Summen sind, von denen du da redest? Das sind mehr Ausgaben, die da gefordert werden, als der Bund tätigt.
Ja, aber gleichzeitig guck dir mal die Summen an, mit denen Bankenlobbyismus und etc. gefördert bzw. gerettet werden.
Ja, klar.
Also und ich bin
völlig d'accord, aber wenn du das jetzt versuchst in der Realpolitik einzuweben, kannst du Strukturen nicht einfach auf Null kippen.
Nein, natürlich kann man das nicht.
Du könntest aber natürlich, aber dann müsstest du einen Sturm auf den Reichstag machen und dann müsstest du mehr Menschen töten und ich will keinen Menschen töten.
Nee, das möchte ich auch nicht. Aber trotzdem sind es ja, es ist ja wichtig, dass explizit Forderungen aus dem Volk herangetragen werden, auch wenn sie vielleicht im ersten Moment mega abgehoben bzw. nicht durchsetzungsfähig scheinen, aber irgendwo muss man ja anfangen zu sagen, hey Leute, so wie es läuft, ihr tretet die Kleinen und die Großen scheffeln sich halt immer mehr Geld, das ist scheiße, das bewirkt so viel Ungerechtigkeit und eben aber auch die ganzen Ideologien, die daraus hervorkommen, das begünstigt Rassismus, das begünstigt so viel Unmut das und Unzufriedenheit.
Ich verstehe deinen Punkt, ich sehe was anderes, ich sehe, dass das ein Sammelbecken ist für Unmut. Um irgendwo hinzugehen mit dem Unmut. Ansonsten würde man nämlich eine klare Ideologie sehen, irgendeine klare Linie, für die man eintritt zum Beispiel. Das ist einfach, das sind willkürlich aneinandergereihte Forderungen, um möglichst viele Menschen für etwas zu bewegen, ohne einen klaren Punkt zu haben, wofür man da eigentlich auf die Straße geht.
Ne, ich finde, das ist da aber
das sind alles persönliche, genau, mit denen du dich identifizieren kannst, wenn du einen persönlichen Vorteil hast, genau.
Nee, darauf, also für meines Dafürhaltens
geht's. Da wird jemand auf die Straße gehen, weil
nein, lass mich kurz ausreden, bitte. meines Dafürhaltens geht die Demo darauf hinaus, was wir auch schon heute hatten, dass aus persönlicher Unzufriedenheit, gerade von vielleicht rassistischen Menschen oder von Menschen, die halt AfD wählen, dass das daraus hier vorgeht, dass die Politik eben gerade nicht so proper läuft. Mhm. Und dass, wenn man kleinschrittig jetzt gesellschaftliche Probleme angeht, sich vielleicht auch ideologische danke. Wow. ideologische Probleme vielleicht bessern. Mhm. Und das halt eben, dass man, ja.
Diese Demo ist für mich ein Spiegelbild der AfD.
Okay.
Weil es ist einfach nur ein Sammelbecken von Unmut und Wut. Und da wird einfach nur ein Wutbecken geschürt gegen ein Wutbecken. Was ja, natürlich leicht ist. Gewalt erzeugt Gegengewalt, habe ich in einem Song gehört. So, das ist natürlich bequem. Aber
das ist ja keine Gewalt.
In dem Moment, wo ich das alles, verbale Gewalt, in dem Moment, wo ich das alles fordere, wird nichts davon realisiert, weil ich natürlich nicht ein Gegenüber habe, was sich das dann anhört. Wenn ich zum Abgeordneten gehe und sage, ich finde folgenden Punkt, Kitas werden zu schlecht, Kita-Erzieher werden zu schlecht bezahlt. So, und folgendes sind meine Punkte, warum das so ist und welche Umstände führen dazu, dass das so ist. Und ich detailliere diesen einen Punkt und baue ganz viel drumherum und biete ganz viele Möglichkeiten, wie man das verändern könnte. Dann könnte das dazu führen, dass dieser Abgeordnete sich unterstützt fühlt bei dem Punkt und sagt, da steige ich mit ein, ich verändere jetzt auch was, ich kümmere mich darum, und dann setzt er sich ein und vielleicht wird dann sogar ein Gesetz verabschiedet, was Erzieher in Kitas besser begünstigt zum Beispiel. Unter Umständen. Wenn ich aber zu jemandem hingehe und erstens nicht nett zu ihm hingehe, sondern mich auf die Straße stelle und pöbel, dann, und selbst wenn man ganz edel und nett in einer Gruppe demonstriert, entsteht ein Pöbelverhalten ab einer bestimmten Menschenansammlung. Das können die klügsten Menschen sein, das ist ein menschliches Bedürfnis ab einer bestimmten Anzahl von Menschen. So, kann man auf jeden Fall festhalten und messen, ganz klar, dass Menschen ihre eigenen Hemmschwellen immer weiter runtersetzen für Verhalten, je mehr Menschen um einen rum sind. So, fernab davon glaube ich nicht, dass es eine Kooperation begünstigt und darauf zielt man ja ab, dass man über die Einsicht von jemandem etwas verändert. Ansonsten würde man nicht demonstrieren, ansonsten würde man anders vorgehen. Und wenn ich hab's gleich, aber wenn ich die Begünstigung sozusagen, wenn ich mit einem Punkt und mir den wirklich durchdenke und damit auch wirklich in einem kompletten, detaillierten Ausmaß auf jemanden zugehe, kann ich da etwas verändern. Und dann kann ich auch etwas Großes verändern unter Umständen. Aber dann kann ich es nicht, wenn ich mich einfach nur hinstelle und irgendwas in rauen Mengen fordere. Das ist einfach nur in dem Moment Selbstdarstellungstrieb und einfach nur in der Form Verantwortung von sich wegschieben. Weil man es ja auch besser machen könnte.
So. Okay, ich gehe halt mit dir d'accord. Also ich bin der Meinung, klar, wenn man persönlich irgendetwas versucht und über die persönliche Ebene mit Menschen versucht zu kooperieren, auf Menschen zuzugehen, kommt man bestimmt weit, vielleicht auch weiter. Ich finde, was mir am wichtigsten beim Demonstrieren ist, ist zu zeigen, wir sind hier auch. Gerade bei einer populistischen Partei wie die AfD, die immer weiter Leute akquiriert durch ihre Maßnahmen, die sie halt irgendwie ja, tätigen, zu zeigen, diese Welt oder dieses jetzt bezogen uns natürlich auf die Politik, dieses Land besteht nicht aus AfD und auch wenn ihr irgendwie viele Wähler jetzt hattet, zu viele Wähler hattet, wir sind immer noch hier und wir finden das nicht okay, was ihr tut. Und was ich halt gesehen habe, was mich mega beunruhigt hat, weswegen ich auch letztendlich auf diese Demo gegangen bin, erstmal abgesehen davon, dass sie jetzt im Bundestag sitzt, ist eben das auf einmal Rassismus und dieses Alltagsrassismus, aber noch schlimmer, halt tatsächlich ein bisschen schärferer Rassismus, angesehener wurde. Und das finde ich ganz, ganz gefährlich. Und das möchte ich durch so Demos zeigen, dass eben dass Menschen, die sich denken, haha, jetzt irgendwie darf ich das endlich wieder offen sagen, merken, nee, es sind immer noch ganz schön viele Leute, eigentlich der Großteil der Bevölkerung, gegen Rassismus und gegen Fremdenfeindlichkeit. Und dafür stand ich da, um ein Männchen in der Masse zu sein. Ja, natürlich, ich bin ein Mensch in der Masse, aber eben dieser eine Mensch, der symbolisiert, wir sind auch noch hier und hier ist kein Platz für Rassismus und Fremdenfeindlichkeit.
Und warum nicht? Warum gesteht man denen keine Möglichkeit, irgendwo mit ihrem Weltbild hinzukommen?
Wie gesagt, weil das Weltbild meiner Meinung nach auf Egoismus, Egozentrismus und auf Angst beruht. Und das sind alles Dinge,
ja, die willkommen bei der CDU.
Ja, ja. Also genau, ich gehe auch mit dir d'accord, dass die Demo nicht wirklich hundertprozentig richtig angeteasert wurde. Es ist nicht das erste Mal eine rechte Partei, aber es ist, finde ich, das erste Mal eine gefährlich aufmerksamkeitsziehende populistische Partei, die eben wieder Rassismus alltagstauglich macht. Und das finde ich unglaublich gefährlich, wenn die Gesellschaft dahin geht, dass irgendwann immer mehr Leute, die vielleicht schon so auf CDU-Ebene Tendenzen hatten, sich dachten, ne, ja, ich fand das mit den Flüchtlingen schon nie so richtig geil und jetzt auf einmal irgendwie kommt dann halt die AfD daher und sagt, ja, und recht so, weil du hast die Gründe dafür und dann denkt sich die Person, ja, stimmt und so ist es irgendwie so ein Schneeballeffekt, der, finde ich, nur durch die Masse aufgehalten werden kann. Dass halt Menschen am Ende dann doch vielleicht merken, okay, vielleicht sollte ich doch nochmal drüber nachdenken, ob das so cool ist, Leute einfach draußen zu halten und ganz scheiße gegen fremde Menschen zu sein, weil es gibt ja Menschen, die denken nicht so und das hat, ja.
Meine Frage bleibt bestehen.
Ja.
Weil ich nicht ganz verstehe, warum es nicht okay sein soll, dass Menschen, die rechtsradikales Gedankengut haben, das artikulieren.
Weil es auch, also ich finde, es ist nur noch ein kleiner Schritt zu sagen, also es ist der Schritt von Flüchtlinge dürfen hier nicht rein, wir machen jetzt eine Obergrenze und alle anderen, sorry, lass mich einfach, du willst wieder so ansetzen, wenn wir halt hier voll sind, dann, sieht halt zu, wie ihr bleibt, dann werdet ihr halt erschossen oder sterbt durch Bomben oder ertränkt oder was auch immer, so mir egal, ihr sterbt halt. Und von da aus ist es nur ein kleiner Schritt zu sagen, okay, wir haben jetzt hier so eine Gruppe von Menschen, die mögen wir nicht, die sind überflüssig, die sind aus was weiß ich für Gründen scheiße und genau nicht damit deutschlandfähig und genau damit die Pärchen wird zusammen und töten.
Ja, genau. Und bis auf das Pärchen wird zusammen und töten, ist das deine Beschreibung von Rechtsradikalen.
Ja?
Ja. So. Das heißt, so wie die andere bezeichnen und andere sehen, machst du es auch, aber du willst es denen verbieten. Ist nicht demokratisch.
Naja, nee. Ich.
Ist nicht mal menschenfreundlich.
Wow, ich finde, da ist schon nochmal ein großer Schritt. Ich finde, wenn man sagt, hey, ich finde es scheiße,
warum?
Wenn du sagst, Menschen töten ist eine super Sache. Es ist eine andere Meinungsäußerung, finde ich, als zu sagen, Menschen töten ist eine gute Sache. Also,
guck mal. Ich
das
glaube
ist einen großen Unterschied.
Ich versuche mal ein bisschen zu formulieren, damit du meinen Kontext vielleicht verstehst, wo ich gerade denke.
Ich glaube, ich verstehe ihn aber.
Wenn wir gesagt, wir stimmen alle als Menschen zu, dass wir es nicht mögen, wenn andere Menschen töten wollen und andere Menschen einfach nur so aufgrund von Hautfarbe diffamieren.
Mhm.
Das finden ganz viele Menschen mehrheitlich doof, mich eingeschlossen, dich eingeschlossen.
Mhm.
So. Diese Menschen denken aber so. Sollen sie das jetzt also wirklich nicht artikulieren dürfen, damit sie sich komplett von einer Gesellschaft ausgrenzen und überhaupt keine Möglichkeit haben, an ihr zu partizipieren und überhaupt über diese Gesellschaft zu erfahren, dass sie im Irrglauben waren?
Es ist ein,
man muss seine Meinung und seine Sichtweisen artikulieren, auch wenn sie schwer ertragbar sind, und man muss damit in einen Diskurs gehen, weil andernfalls dieser Mensch keine Chance bekommt, wirklich von einem Gegenteil überzeugt zu werden. Die AfD in dem Fall ist ein gesonderter Fall, weil die ja nur Mechanismen benutzt. Die ist ja gar nicht rechts. Glaub, die spielt mit rechts.
Ja, ich bin absolut kein Fan davon, natürlich zu verbieten, aber ich finde, sobald jemand sagt, Mensch, also durch die Blume, natürlich wird es keiner so sagen, aber Menschen töten, weil die anders sind, ist eine gute Sache. Ja, gut. Ist jetzt sehr reißerisch gesprochen. Klar, bringt es jetzt nicht zu sagen, das zu sagen ist verboten und jetzt geh wieder. Damit ist keinem geholfen.
Nee, wir wollen
ich finde da ganz nein, viel nein, wichtig, man Dialog
sagt,
zu
man
gehen.
Sagt, man sagt ja nicht nur, das darf man nicht sagen, sondern wir wollen nicht mit dir reden.
Das finde ich schwierig. Da bin ich,
ja,
also,
das
da bin
ist
ich
aber das, was du artikulierst.
Nee.
Doch. Rewind.
Nee. Nee, das habe ich tatsächlich zu keinem Zeitpunkt gesagt. Ich habe zu keinem Zeitpunkt gesagt, dass man nicht miteinander redet, was ich schwierig finde. Und da sind wir wieder beim AfD und Populismus, wenn Leute, die Einfluss haben auf so etwas, wenn du sagst, die benutzen Mechanismen, wenn diese Menschen so etwas sagen, wenn diese Menschen beeinflussen, wenn Menschen ein Gehör für sowas bekommen, also ein großes Gehör, das finde ich schwierig. Verbot ist garantiert nicht das Richtige, aber ich finde es durchaus.
Warum macht man eine eigene Demo und geht nicht auf eine Nazi-Demo und redet mit denen? Warum?
Aber ich glaube, weil ich auf eine Nazi-Demo nicht so lange überleben würde.
Genau, weil du das aus Erfahrungsschätzen weißt.
Jein, ja.
Welchen?
Naja, ich war schon mit der Frisur, die ich durchaus habe, hatte ich mal, lustigerweise stand ich, weil ich eigentlich zu einer Gegendemo gehen wollte, wohlgemerkt, aber von wirklich, also es war nicht AfD, AfD ist ja noch, das waren richtig krass Rechtsradikale mit, halt so Hooligans.
Die FDP.
Genau. Nein. Also nein, das waren halt Nazi-Hooligans. Und da wollte ich zu einer Gegendemo und bin am Hauptbahnhof, war das. Und bin am Hauptbahnhof durch den falschen Ausgang raus und stand 2 Meter vor der Nazi-Demo. Und war sehr perplex und die haben mich anvisiert. Ich hatte halt, naja, die Haare, die ich jetzt auch schon habe, Dreadlocks. Hab also dementsprechend eindeutig sah ich links aus. Und wären in dem Fall nicht irgendwie 3 Polizisten in der Nähe gewesen, die gesagt haben, du möchtest zur Gegendemo, richtig? Also soweit, glaube ich, kann ich Körpersprache und Gesichter deuten, wie sie mich angeschaut haben. Dass ich da, glaube ich, nicht hätte reden können mit denen. Und andere Geschichte, ich habe durchaus schon mit einem Menschen geredet, der gut zu dem Zeitpunkt war, schon nicht mehr rechtsradikal, aber der durchaus in seiner Vergangenheit Rechtsradikalismus hatte. Und ich habe sogar in meiner entfernten Familie jemanden, der leider in die rechte Szene gerutscht ist und dort ganz viel Gesprächsbereitschaft von der Familie.
Jetzt kommt die Werbung!
Da war.
Die Frage bleibt ja dieselbe. Also, dass man sagt, der Mechanismus ist immer in Deutschland ganz schnell. Mir gefällt was nicht, also will ich den und den abschaffen.
So. Nee, so einfach, glaube ich, geht's nicht, aber...
Ja, ja, nein, aber der Mechanismus ist es doch, um den es da geht, bei solchen Demos. Eine Gegendemo. Da demonstrieren Menschen, die andere Menschen diffamieren wollen, und andere Menschen demonstrieren gegen diese Menschen, weil die andere Menschen diffamieren, um sie zu diffamieren. So, und...
Nein, das will ich nicht gleichstellen.
Ja,
es
gibt ja Herrenmenschen und dann gibt es den nordischen Typ und dann gibt es noch den Slaven und der Slav ist besser als der Afrikaner.
Nein,
das kenne ich alles von irgendwoher. Doch, natürlich.
Das wow, also du legst jetzt aber gerade, also da vergleichst du, finde ich, wirklich Äpfel mit Bieren.
Ja, natürlich, das sind beides Früchte.
Wenn Leute demonstrieren und...
Ich schmeiß die in einen Topf. Also wenn du jetzt wieder Früchtekunde hier machst und die nicht als gleichwertig
siehst... Also hast du dir mal eine Nazi-Demo angeguckt und hast du dir mal eine Gegendemo angeguckt? Das sind komplett verschiedene Welten. Eine Gegendemo, da laufen Kinder rum, da sind Luftballons, da ist alles bunt. Das ist einfach nur zu zeigen, Leute... wir sind hier, was ihr sagt, ist absolut menschenfeindlich.
Was du da schilderst, ist manchmal der Fall, ja. Gegendemos sind nicht immer fröhlich, das stimmt nicht.
Vielleicht nicht immer, aber wenn irgendwie 20 Leute aus einer Demo, wo tausende Leute mitlaufen, Polizisten und Nazis angreifen, dann finde ich es dramatisch, wenn man diese 20, meinetwegen auch 100, je nachdem wie groß die Demo ist, auf die ganze Demo bezieht. Das finde ich... G20 ist ein Beispiel. Also, was da in den Medien zerrissen wurde, was einfach nicht wahr ist, was dargelegt wurde und mittlerweile jetzt Wochen, Monate danach von der Tagesschau so ein bisschen zurückgerudert wird und gesagt wird, vielleicht gab's doch ein bisschen Gewalt von der und der Seite.
Ich finde, und da bleibe ich bei, weil bis jetzt ich keinen Punkt dafür oder dagegen gehört habe, dass Demos im 21. Jahrhundert zu hinterfragen sind. Mehr zu hinterfragen, als sie zu unterstützen. Und ich sehe einfach nicht, dass eine Demo in seiner Form durchdacht ist. Es ist nicht komplett durchdacht. Es ist immer ein Sammelbecken für Unmut zu irgendeinem Umstand. Verschiedene Themenbereiche und dementsprechend ist es nicht zielgerichtet.
Aber
jeder hat sein eigenes Ziel, weswegen er daran teilnimmt und alle zusammen gehen auf die Straße, um etwas zu bewegen. Die laufen nicht einem Ziel hinterher und deswegen erreichen sie nichts. Die Demos, die wir beschreiben, die etwas verändert haben, waren die Demos. Wenn wir jetzt zum Beispiel davon ausgehen, dass die Mauer komplett zerrissen wurde von Demonstranten, dann tun wir das auch nur, weil wir davon ausgehen, dass alle einfach nur wollten, dass die DDR die Mauer niederreißt. Und nicht, weil da die andere Hälfte gesagt hat, wir hätten gerne Westfernsehen. Und die anderen haben gesagt, wir hätten gerne, ja, Bananen. Und dann sind dafür auf die Straßen gegangen. Nein, da sind alle zu einem Thema losgegangen.
Aber hier ist es doch auch ein Thema.
Nein.
Gegen Menschenfeindlichkeit.
Ich habe dir gerade die Demo, für die du dich eingesetzt hast, vorgelesen. Soll ich sie dir nochmal vorlesen? Ja,
aber die Einleitung war doch, dass das eben, dass das dazu führt, dass Menschenfeindlichkeit erzeugt wird.
Genau, aber die Punkte, gegen die demonstriert waren, waren unterteilt in Wirtschaft, Bildung, Sozialpolitik und Flüchtlingspolitik.
Ja, was alles zur Konsequenz hat, dass es Menschenfeindlichkeit
führt. Was ist denn das klare Ziel?
Habe ich gerade gesagt.
Was ist das Ziel? Nicht, was ist ein Punkt? Was ist das, was am Ende steht? Am Ende bei den Demonstrationen
am Ende steht
in der DDR ging es darum, dass man ein Loch in eine Mauer kriegt. Das war das Ziel.
Ja.
Was ist da das Ziel?
Meine Meinung ist das Ziel,
versuch mal nicht...
Meiner Meinung nach zu sagen.
Nicht subjektiv zu sein, sondern versuchen, das mal zu
das
definieren.
Das Ziel ist durch ein gerechteres Bildungsdeutschland oder politisches Deutschland.
Oder Wirtschaftsdeutschland.
Naja, ich formuliere es unter Politikdeutschland. Okay. Dass eine gerechtere Politik weniger Angst zu weniger Menschenfeindlichkeit führt. Mhm. Das ist das Ziel.
Also hast du jetzt quasi schon drei Ziele in einem Ziel.
Wieso?
Naja, du beschreibst verschiedene Schritte und nicht einen Zustand.
Ja, aber, also, ich meine, ist das schlecht? Was wäre denn das, also...
Ein Ziel ist dann realisierbar, wenn du es konkretisierst und festmachen kannst. Und dann, ich glaube nämlich, und das ist jetzt meine Erkenntnis aus dem Podcast, man kann durch Demos oder durch Sachen, durch große Aktionen dann etwas bewegen, wenn ich ein klares Ziel habe. Okay. Wenn das ganz, ganz konkret festmachbar ist. Wir haben keinen Bock mehr auf britische Besatzer in Indien. Da haben wir keinen Bock drauf. So, fertig. Wir haben keinen Bock mehr auf diese Mauer. Wir wollen wissen, was hinter dieser Mauer ist. Mach ein Loch in die Mauer.
Ich glaube, das macht auf jeden Fall die Demo einfacher.
Aber wir haben selbst wenn man deine Ursprungsargumentation nimmt, wir haben keinen Bock mehr, dass eure Köpfe auf euren Schultern sind. Mhm. So. Immer ein klares Ziel und eine Art Artikulation, wie man das hinbekommt. Nämlich Mauer, Loch, Besatzer, weg. Königliche, Kopf ab. Das ist ein Sammelbecken von Unmut. Also, und da sind 30 Punkte aufgeführt, weiß ich nicht, vielleicht nicht 30, vielleicht auch nur 15, irgendwas dazwischen. Auf jeden Fall eine Großzahl an Themen, die einfach nur zusammengeführt ist, damit sich noch Menschen genügend tatsächlich versammeln und etwas tun. Und zum Beispiel, ich hätte mir gewünscht, dass die Gesellschaft das Thema TTIP annimmt. Zum Beispiel, dass die Gesellschaft...
Das waren 250.000 Leute.
Ja, echt, dass da jetzt 8 Millionen oder sowas, dass ganz Deutschland auf die Straße geht, sich bewegt und einfach mal eine Woche lang die Arbeit niederlegt zum Beispiel und demonstriert. Mhm. So, weil dann hat das eine Konsequenz. Wenn 250.000 das machen, hinterfrage ich zumindest, ob das was bewegt.
Okay, aber wenn halt jeder sich denkt, es werden bestimmt wieder nur 250.000, ich bleib mir heute zu Hause, wenn sich das 8 Millionen denken, ist halt
tu auch Gutes irgendwie. Und rede darüber.
Okay, meinetwegen. Also ich glaub,
tu Gutes und rede darüber, dann hast du einen großen Anteil. Wenn zum Beispiel jetzt Wiesenhof, was weiß ich, sagen würde, verpflichtendes Fleisch von uns durch einen Deal, den wir gemacht haben mit der Bundesregierung und den Landesregierungen in jeder Schule. Jede Schule bekommt jetzt komplett... So, dann würden 8 Millionen Menschen Randale machen.
Zum Glück.
Und deren Familien und Unterstützer. Und dann hast du auf einmal irgendwo zwischen 5 bis 10 Millionen Menschen, die Randale machen.
Ja.
Und dann verändert sich was. Dann verändert sich was. Weil die haben alle ein Ziel, Wiesenhof, lasst euer Fleisch aus den Kitas oder aus den Schulen oder wo auch immer. Lasst die da raus. Das ist ein klares Ziel, das kann realisiert werden, das wird also gekippt. Wenn ich aber sage, ich habe 50 Ziele oder 10 oder meinetwegen auch nur 6 oder 5, ist völlig egal, ist völlig Wumpe und es ist nicht ganz konkret, dann kann man da nichts verändern.
Okay,
dann ist das nur Selbstbeweihräucherung, um die eigene moralische Überlegenheit oder die moralische Identität, nicht nur die Überlegenheit. Dann ist es Selbstverwirklichung und nicht etwas bewegen wollen.
Ja, also vielleicht spielt es einen Teil mit rein. Ich bin trotzdem der Meinung, dass auch wenn jetzt vielleicht durch die Demo, die jetzt auf der ich war, nicht der Bundestag sich ändert oder oder Deutschland sich ändert oder die Politik sich ändert, dass es trotzdem insoweit etwas gebracht hat. Und wenn es nur das ist, dann ist das, finde ich, schon viel. Und wenn es nur das ist, dass Leute entweder die Demo gesehen haben oder sie in der Zeitung gelesen haben oder in irgendeiner Form mit der zu tun hatten und sich deshalb Gedanken darüber gemacht hat. Das ist so ein Bogen zu ganz am Anfang, was ich gesagt habe. Viele Menschen versuchen, diesen Themen aus dem Weg zu gehen. Und das ist meiner Meinung nach auch einer der Gründe, weswegen die AfD im Bundestag sitzt.
Kritikpunkt.
Ja, also...
Eine Massenkundgebung zieht einfach Idioten mit, zieht viel Negatives mit sich, sei es durch den Verriss durch die Medien, wie du das selber auch gesagt hast, zum Beispiel bei G20 oder etc.
Ja.
Deswegen kannst du das nicht positiv behaften. Du kannst es nur positiv behaften, wenn du selber was tust und das klar belegen kannst, dass es gut ist und dass kritikfrei ankommt.
Ich glaube, an der Stelle drehen wir uns im Kreis. Ich glaube, da bist du nach wie vor der Meinung, dass Demos nichts bewirken. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass
wenn Demos das bewirken... Ich sehe kein Argument dafür. Ich würde mich darauf einlassen, das zu akzeptieren, dass sie toll sind, aber ich finde kein Argument, was mir logisch
ist. Ich glaube, ich habe viele Argumente gebracht, die du einfach für dich kategorisch ausschließt, aber...
Ich habe jetzt noch keins gehört. Ich habe zumindest jetzt nicht akustisch, ich werde die Sendung nochmal hören, aber ich habe jetzt nichts aufgenommen, was ich unter der Kategorie nachhaltig, verantwortungsbewusst dann so verbucht hätte. So, ich würde das nicht vorwegnehmen bei Demos generell. Das nehme ich als Veränderung zum Beispiel mit.
Vielleicht aber kann ich für mich als letztes Argument... Und vielleicht ist es für dich kein Argument, aber für mich spielt auch Hoffnung mit rein. Und ja, vielleicht ist das, also keine Ahnung, worunter du es verbuchst, aber für mich ist es halt eben auch die Hoffnung, dass eben Leute durch die Demo drüber nachdenken, dass vielleicht Leute durch die Demo das nächste Mal wählen gehen, dass vielleicht Leute durch die Demo sich denken, okay, vielleicht ist es gerade gar nicht so geil, was im Bundestag passiert. Vielleicht sollte ich mir darüber Gedanken machen, vielleicht möchte ich kein fremdenfeindliches Deutschland und vielleicht gehe ich morgen zu meinem Bundestagsabgeordneten und rede mit ihm, weil ich irgendeinen der Punkte verändern möchte. Es sind viele vielleicht und es ist viel, viel zusammengesponnen irgendwie, was ich mir wünsche, was passiert. Aber für mich ist es kein Argument zu sagen, ich sehe jetzt keine direkte kausale Zusammenhang zwischen Demo und Veränderung, dass es trotzdem wichtig ist, dass die Gesellschaft zeigt, was sie denkt und das eben, ja, gerade in dem konkreten Bereich,
vielleicht,
dass das normal ist eigentlich.
Vielleicht kann auch eine Demo ohne was zu verändern bewirken, aber sei es nur für einen selbst.
Vielleicht auch das, aber auch das, dann ist auch das gut.
Für mich selbst ist es nun mal... auch eine Frage der Verantwortung und ich glaube, dass viele sich dem Thema Verantwortung, wenn es um, wie bewege ich etwas, ich gehe auf eine Demo als Folge, nicht bewusst sind.
Ja, ich glaube... So.
Mehr habe ich zu dem Thema auch nicht zu sagen.
Ja, ich glaube, ich versuche jetzt auch irgendwie für mich so
ein... Das war auch ein tolles Schlusswort, aber ja. Du hast es kaputt gemacht.
Ich habe es kaputt gemacht.
Ich habe es kaputt gemacht.
Ach, du hast es kaputt gemacht.
Ja, ich habe es kaputt gemacht.
Ja, was wollte ich denn jetzt sagen? Achso, ich glaube, gibt einen absoluten Unterschied zwischen Demo und Demo. Es gibt Demos, die einfach friedlich zeigen, wofür man steht und versuchen, Menschen zum Denken anzuregen und versuchen, Gesicht zu zeigen oder eben Masse zu zeigen. Es gibt absolut auch Demos, die... meiner Meinung nach auch nicht mehr menschenkonform sind, wo eben Gewalt passiert und so weiter. Und ich bin pazifistisch. Ich kann Wut sogar bis zu einem bestimmten Punkt verstehen in dem Bereich, weil es ist ein emotionales Thema. Darüber lässt sich nochmal ein ganzer kompletter anderer Podcast machen. Ich verstehe Wut von Menschen, ich lehne aber jegliche Gewalt gegen jegliche von Menschen ab, egal wie widerlich. Ich bin auch, also ja, da geht Todesstrafe und was weiß ich noch mit einher. Also nur weil jemand Massenmörder ist, darf man ihm nicht Gewalt antun. Das ist genauso mit Nazis, nur weil jemand Nazi ist und irgendwie vorgestern ein Flüchtlingsheim angezündet hat, darf man ihm nicht mit Gewalt begegnen, weil das eben ein Zirkel ist, der sich halt selbst in den Schwanz beißt, weil dann wird er übermorgen das nächste anzünden. Das ist für mich mein Schlusswort. Gewalt erzeugt gegen Gewalt, das ist richtig, aber friedliches Gesicht zeigen ist für mich keine Gewalt und deswegen werde ich weiterhin, auch wenn ich das Bedürfnis habe, wenn ich sehe, es ist gerade etwas, was nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle, werde ich weiterhin auf Demos gehen und friedlich dort stehen.
Gutes Schlusswort. Und es ist auch immer wichtig, dass Bewegung in die Welt kommt. Und deswegen ist es wichtig, dass man auf jeden Fall was tut.
Ja.
Und für sich definiert, dass es das Richtige ist.
Mit den eigenen Ressourcen, die man hat.
Genau.
Gucken, was kann ich, wo kann ich was verändern, worauf habe ich Einfluss, kann ganz klein sein, kann
und
ganz
groß sein. Bevor du mir diesen Übergang kaputt machst, sage ich, das war Piraten der Lehre mit Sally heute zu Gast. Der Vorwurf, dass man nichts tut, in den geht es auch in den letzten Song, und der heißt nämlich Warum habt ihr nichts getan? Von Blumio. Bis nächste Woche, das war Piraten der Lehre. Ciao, ciao.
Tschüss.
Wir schreiben das Jahr 2060, ich liege in meinem Bett, alt und gebrechlich, mein Herzschrittmacher, verbunden mit dem Staatscomputer, registriert in meinem Blut leichten Natronzuwachs. An meiner Seite mein Enkelsohn, gerade 16, seine Wut ist grenzenlos, er sagt: Großvater, es ist unbegreiflich, eure Untaten sind unverzeihlich, ihr habt die Vorzeichen dieser Zukunft gesehen. Ich sage ihm: Ellie, du musst mich verstehen, wir waren alle nur ein Teil des Systems, dass es so kommen wird, hat damals keiner gesehen. Wir wurden stückweise der Freiheit beraubt. Schwachsinn, ihr wart doch nur feige und faul. Ihr konntet es verhindern, doch nun ist der Zug abgefahren. 2060, willkommen im Überwachungsstaat. Die Zeichen waren zu sehen, ihr habt es doch geahnt. Wieso habt ihr nichts getan? Wieso habt ihr nichts getan? Mutige Menschen haben euch gewarnt. Wieso habt ihr nichts getan? Wieso habt ihr nichts getan? Ihr habt nur weggeschaut, nun sind wir alle in Gefahr. Wieso habt ihr nichts getan? Wieso habt ihr nichts getan? Jetzt ist alles zu spät, wir haben keine Wahl. Wieso habt ihr nichts getan? Wieso habt ihr nichts getan? Hör auf, diesen Quatsch zu reden. Ihr wurdet der Freiheit nicht beraubt. Ihr habt sie freiwillig abgegeben. Maschinen haben euer Leben geordnet. Ihr wart züchtig nach technischem Fortschritt. Er hat euch täglich begleitet, habt ihm Einzug gewährt in jegliche Lebensbereiche. So modern, so glanzvoll und teuer. Erst per Touchscreen, später dann Gedanken gesteuert. Es war ein trojanisches Pferd. So haben sie immer weiter eure Daten vermehrt. Denn sie erkannten sehr schnell, ist deine Wanze attraktiv genug, dann verwanzt ihr euch selbst. Snowden hat euch gewarnt, doch ihr habt nichts getan, außer euch zu empören und Phrasen zu dreschen, auf Politiker zu schimpfen. Doch die sind nur Marionetten und sie machten euch Angst vor dem Terror. So schaltete euer Verstand um auf Error und der Terror kam, was wie prophezeit. Und zum sogenannten Schutz bauten sie Roboter, Soldaten und Polizei. Gewissenlose Killer in den Händen der Machtelite, was ihnen den Schutz vom Volke garantierte. Keine Demo, kein Putsch kann sie nun mehr hindern. Ihr habt diese Zukunft geschaffen für uns Kinder. Die Zeichen waren zu sehen, ihr habt es doch geahnt. Wieso habt ihr nichts getan? Wieso habt ihr nichts getan? Mutige Menschen haben euch gewarnt. Wieso habt ihr nichts getan? Wieso habt ihr nichts getan? Ihr habt nur weggeschaut, nun sind wir alle in Gefahr. Wieso habt ihr nichts getan? Wieso habt ihr nichts getan? Jetzt ist alles zu spät, wir haben keine Wahl. Wieso habt ihr nichts getan? Wieso habt ihr nichts getan? Euch wurde ein Chip implantiert, der alles stets recordet. Die Regierung sagte, es diene der Krebsvorsorge. Es kennt all unsere Gedanken und Bewegung mit. Wenn du das Falsche denkst, giltst du als potenzieller Terrorist. Dann seid ihr aufgewacht, denn ihr erkanntet den Plan. Ihr seid millionenfach auf die Straße gegangen. Es folgten viele Tote, ein kolossaler Schaden. Sie bekämpften euch mit Drohnen und mit Robotersoldaten. Und ihr denkt, ihr habt den Kampf verloren. Doch schon vor 50 Jahren hattet ihr den Kampf verloren. Schon damals wusstet ihr, dass sie euch alle überwachen. Wie konntet ihr euren Kindern die Welt so überlassen? Es war zu sehen, wie sie immer mehr ihre Macht erweitern. Diese gierigen Sklaventreiber, in ihren Augen waren wir die Gegner. Je nach Macht ist ein Trieb und die Eliten bestehen aus Triebtätern. Wir müssen das Böse zerstören. Psst, hör endlich auf, Eddie, sie können dich hören. Nein, sollen sie mich doch hören. Sie können mich foltern und einsperren, doch mein Willen nach Freiheit können sie nicht zerstören. Bitte hör auf, Eddie, du bringst dich in Gefahr. Oh nein, sie sind schon da. Hiermit nehmen wir sie fest, wegen terroristischer Verschwörung. Kommt doch her, nur der Tod bringt mir Frieden und Erlösung. Die Zeichen waren zu sehen, ihr habt es doch geahnt. Wieso habt ihr nichts getan, wieso habt ihr nichts getan? Mutige Menschen haben euch gewarnt. Wieso habt ihr nichts getan, wieso habt ihr nichts getan? Ihr habt nur weggeschaut, nun sind wir alle in Gefahr. Wieso habt ihr nichts getan, wieso habt ihr nichts getan? Jetzt ist alles zu spät, wir haben keine Wahl. Wieso habt ihr nichts getan, wieso habt ihr nichts getan?